Thiele in die Stadt zu holen. Bereits im zweiten Wahlgang schied Berlin damals aus. Jetzt aber will man einen neuen Anlauf starten. Erstes Thema in den Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Bei der Präsentation im Olympiastadion hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner von einer Chance für ganz Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen. Eine Initiative will das Vorhaben mit einem Volksbegehren kippen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Partzinger, verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Wallner sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land.
Im Zusammenhang mit Antiterrorermittlungen sind heute laut einem Medienbericht mehrere Gebäude in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass unter anderem das Büro eines pro-russischen Vereins in Berlin-Friedrichshain betroffen war. Der Verein soll demnach die pro-russischen Republiken Donetsk und Luhansk mit Spendengeldern unterstützt haben. Auch in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald gab es am Morgen eine Razzia. Wie ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt hat, geht es um illegale Warentransporte in die pro-russischen Republiken. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand. Die Bundesanwaltschaft hat nach ARD-Informationen einen Syrer festnehmen lassen, der in seiner Heimat an schweren Verbrechen beteiligt gewesen sein soll. Die Festnahme erfolgte demnach heute in Pirmasens in der Pfalz. Dem Mann wird vorgeworfen, Häftlinge selbst gefoltert und bei Folterungen geholfen zu haben. Aus Karlsruhe Philipp Rayon.
Fahad A. soll als Wächter im berüchtigten Geheimdienstgefängnis Al-Khatib gearbeitet haben. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft hat er in über 100 Fällen Gefangene zu Verhören geführt, wo diese gefoltert wurden. Stromstöße und Schläge mit Gegenständen wie Kabel gehörten in dem syrischen Gefängnis zur Tagesordnung. Außerdem soll er dafür zuständig gewesen sein, Gefangene nachts zu quälen. Er soll sie etwa an der Decke aufgehangen oder sie mit kaltem Wasser vom Schlaf abgehalten haben. Durch die Haftbedingungen seien mindestens 70 Menschen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm neben Folter daher auch Tötungsdelikte vor.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen seines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkenreich, kommen Sonne und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 20 und in Kreuzberg 22 Grad. In Dahme-Mark 19 und in Senftenberg 22 Grad. Morgen schauerartiger Regen, am Nachmittag örtlich auch Gewitter sowie Starkregen und kleiner Hagel möglich bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und jetzt weiter für Sie im Studio, Bernhard Kempf. Ja, der Traum von Olympia in Berlin. Vor 25 Jahren ist er zerplatzt. Jetzt aber nimmt die Hauptstadt einen neuen Anlauf. Und das macht man nicht alleine, sondern mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will man sich um die Sommerspiele bewerben. 2026, 40 oder 44 kommen dabei in Frage. Man muss sagen, die Zeit drängt ein bisschen, denn jetzt bis Samstag muss die Bewerbung beim Deutschen Olympischen Sportbund eingegangen sein, ehe der dann im kommenden Jahr dem IOC auch einen deutschen Kandidaten präsentieren muss. Heute hat der regierende Bürgermeister Karl Wegner das Berliner Konzept vorgestellt und mit dabei war für uns RBB 24 Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten. Hallo Ann-Christine.
Hallo Bernhard.
Ann-Christine, was spricht denn aus Wegners Sicht dafür, Olympia nach Berlin zu holen?
Da hatte er große Worte parat. Also Berlin sei natürlich die Stadt der internationalen Strahlkraft, der Vielfalt, der Freiheit. Und das seien eben laut Wegner alles Dinge, für die Olympische Spiele dann auch stehen. Generell hat er heute sehr blumige Worte gewählt. Also er sprach davon, die Spiele, die seien ein Zeichen für Frieden, für Zusammenhalt. Und dafür würde eben auch diese gemeinsame Bewerbung mit den anderen Bundesländern stehen. Man wolle, so hat es Wegner gesagt, eine nationale Bewerbung einreichen, quasi nordostdeutsche Spiele. Und das würde diese Berlin-Plus-Bewerbung dann auch von anderen Bewerbungen aus Hamburg, aus München abheben.
Berlin setzt ja auch auf Nachhaltigkeit, will also Orte und Sportstätten nutzen, die es schon gibt. Zum Beispiel das Berliner Olympiastadion, das kennen ja, glaube ich, alle. Reicht denn das am Ende?
Ich würde sagen, nein. Es war heute aber die Rede davon, dass 90% der Sportstätten bereits existieren, die man eben für diese Spiele in Berlin und Umgebung brauchen würde. Es sollen aber auch temporäre Sportstätten errichtet werden. Also beispielsweise hieß es heute, dass man am Brandenburger Tor Beachvolleyball spielen könnte, dass der Flughafen Tempelhof nochmal ausgebaut werden solle für Kletterwettbewerbe wie Bouldern. Und dann muss aber natürlich auch noch ein olympisches Dorf gebaut werden und dafür sollen dann extra Wohnungen gebaut werden zwischen Westend und Grunewald, 2500 Stück an der Zahl. Und die sollen, so hieß es zumindest heute, das sei die Idee, danach dann auch noch bezahlbar, nutzbar sein. Das wurde aber heute nicht weiter konkretisiert. Das ist erstmal nur die Idee. Also ja, Berlin setzt schon auf bestehende Infrastruktur, will auch sanieren, aber es wird auf jeden Fall auch neu gebaut werden und das wird definitiv eine Menge Geld kosten.
Mhm. Berlin ist auch mal bei sexy. Wir erinnern uns, das hat mal der regierende Bürgermeister gesagt. Klaus Wowereit hieß der. Ja, sexy kann Berlin vielleicht immer noch sein, aber arm ist es, denn es ist noch hoch verschuldet, muss weiter sparen. Fragt sich natürlich, wo soll denn das Geld für Olympia bitte schön herkommen?
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch und das wurde heute auch nicht konkretisiert. Aber es wurden schon 500.000 Euro im aktuellen Haushalt für Olympia bereitgestellt, für Dialogveranstaltungen, für Werbung. Also da macht Berlin Geld locker, was es vielleicht eigentlich gar nicht hat. Und es ist auch noch total undurchsichtig, wie viel am Ende allein die Bewerbung kosten wird, geschweige dann eine mögliche Ausrichtung. Also zur Erinnerung, Paris hat 9 Milliarden Euro gekostet. Das müsste Berlin nicht alleine stemmen, das ist klar. Deswegen vielleicht auch diese gemeinsame Bewerbung mit anderen Bundesländern, die würden da ja auch finanziell bezuschussen und auch der Bund würde wahrscheinlich Geld dazugeben. Es ist ja auch im aktuellen Koalitionsvertrag ein Ziel formuliert worden, dass Olympische Spiele nach Deutschland geholt werden sollen. Dann gibt es immer noch Sponsorengelder, aber ein Großteil der Finanzierung liegt immer beim Ausrichtungsstandort und das bedeutet, es wird so oder so teuer für Berlin, wenn hier Olympia hingeht.
Pass auf, dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Olympia-Kritiker schauen, denn davon gibt es ja auch einige. Da gibt es eine Initiative, die sich No Olympia Berlin nennt. Die will ein Volksbegehren auf den Weg bringen. Hast du da heute was erfahren? Wie will man denn die Kritiker mit einbinden oder ist das dem Senat am Ende eigentlich egal?
Egal ist es ihm, glaube ich, nicht. Also man will sogenannte Dialogformate einrichten. Dafür sind jetzt auch diese 500.000 Euro teilweise gedacht. Aber so eine tatsächliche Einbindung dieser kritischen Initiativen, also eine Olympia, wie gesagt, dieses Volksbegehren, das ist da ja jetzt schon in Planung. Davon habe ich jetzt erstmal nicht so viel gehört. Es hieß dann, ja, vielleicht müsste man ja auch mal alle Menschen in Deutschland befragen. Vielleicht sei das auch mal Sache der Bundesregierung. Da schiebt man so ein bisschen die Verantwortung weg, weil man vielleicht auch weiß, in Berlin würde man sehr wahrscheinlich nicht genug Ja Ja-Stimmen bekommen. Das zeigen Befragungen aus der Vergangenheit, die teilweise auch repräsentativ sind. Die Berlinerinnen und Berliner, die haben eher wenig Lust auf Olympia. Deswegen, glaube ich, hält sich der Senat da eher zurück und setzt auf so Dialogformate, die dann nicht wirklich ein sicheres Ergebnis haben.
Vielen Dank an Christine Schendenbertes aus der RBB 24 Landespolitik. Gesprochen haben wir heute über die offizielle Olympiabewerbung von Berlin, denn gemeinsam mit 4 weiteren Bundesländern hat die Hauptstadt heute ihr grobes Konzept für eine Olympiabewerbung vorgestellt. 16.10 Uhr, 10 Minuten nach 4, die Zeit jetzt. You never walk alone. Du wirst nie allein sein. Die Hymne des FC Liverpool hat der frühere Trainer des Clubs Jürgen Klopp im Netz gepostet in Gedenken an die vielen Opfer gestern. Klopp war bei der Meisterfeier auf den Straßen Liverpools dabei, die im blanken Horror endete. Ein 53 Jahre alter Brite raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge, verletzte Dutzende, zum Teil von ihnen schwer. Jetzt, am Tag danach, steht Liverpool unter Schock, berichtet London-Korrespondent Gabi Biesinger.
In der Water Street im Stadtzentrum von Liverpool verdeckt ein Polizeibus die Sicht auf die Unglücksstelle. Das Auto, das gestern Abend hier durch eine Menschenmenge feiernder Liverpool-Fans raste, ist unter einem forensischen Zelt verschwunden. Der Wind treibt Müll und Trümmerteile vor sich her. Fernsehteams haben sich am Polizeiflatterband aufgereiht und die Frage, die sie immer wieder stellen, wie konnte das Auto überhaupt in diese Straße einfahren, die wegen der Siegesparade des FC Liverpool abgesperrt sein sollte.
We are standing here exactly where it happened. Can you tell us how the car came to be there?
Stadtrat Liam Robinson hat bisher keine Antwort darauf und warnte vor Spekulationen.
Well, at this stage we're not speculating about that. We're working very, very closely.
Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und bitten darum, Videos und Fotos von der Tat der Polizei zur Verfügung zu stellen.
So we can have that full detailed investigation.
Robinson betonte, die 16 Kilometer lange Siegesparade, gesäumt von hunderttausenden Menschen am Straßenrand, sei unter Sicherheitsaspekten sorgfältig geplant worden.
Oh, look, there's been literally months of preparation.
Monatelang haben Sicherheits- und Hilfskräfte daran gearbeitet, um das richtige Maß an Schutz zu gewährleisten. Während die Ermittlungen laufen, liegen noch mehr als 20 Verletzte im Krankenhaus. 4 Menschen seien sehr, sehr schwer verletzt, schilderte der Bürgermeister der Metropolregion Liverpool, Steve Rotherham, in der BBC. Er hoffe, dass sie überleben. Bereits unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei erklärt, sie habe einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool festgenommen und später ergänzt, sie gehe keinem Terrorverdacht nach. Ein Motiv für die Tat ist noch nicht bekannt. Den mutmaßlichen Täter so früh zu beschreiben, das sei absolut richtig gewesen, so Rotherham.
It was absolutely the right thing to do, because if you have a look at social media.
Schon wenige Minuten nach der Tat gab es die ersten Spekulationen in den sozialen Medien, was passiert sein könnte. Die Debatte wurde dort regelrecht angeheizt. Und da sollte es statt dieser Fehlinformationen ein Signal geben, um die Menschen zu beruhigen. Hunderttausende waren ja noch unterwegs und der öffentliche Nahverkehr wurde nach dem Vorfall gemäß unseres Notfallplans eingestellt. Viele Leute waren erstmal gestrandet. Kurz vor Mittag äußerte sich Premierminister Keir Starmer im Fernsehen und ergänzte, das ganze Land stehe Liverpool bei.
The whole country stands with Liverpool.
Ich möchte allen Rettungskräften danken, die großartig gearbeitet haben und das weiterhin tun. Die Ermittlungen laufen, ich werde regelmäßig darüber informiert. Aber das Wichtigste ist heute, meine Gedanken und die des ganzen Landes sind heute bei den Menschen in Liverpool.
We'll be with everybody in Liverpool today.
Das sagt Premier Keir Starmer im Bericht von Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ja, und da geht's jetzt wieder live zum Tennis nach Paris. 3. Turniertag bei den French Open, beobachtet von unserem Reporter in Paris, Guido Ringel. Guido, Alexander Zverev ist ja mit einem souveränen Sieg in die Titeljagd bei den French Open gestartet gegen den jungen Amerikaner Lerner Tien. Da hat er glatt in 3 Sätzen gewonnen. Bis ins Endspiel ist es aber noch ein weiter Weg. Aber ist es vielleicht ein Vorteil, dass er gegen Tien da Kräfte sparen konnte?
Es ist immer wichtig, in einem Grand-Slam-Turnier Kräfte zu sparen, wo es nur geht. 2 Wochen Strapazen, wenn man es denn weit bringt und weit bringen will, dann ist das nicht nur eine körperliche Belastung, sondern auch eine psychische. Man muss damit umgehen können und nur wenige können das. Und deswegen gibt es eben auch nicht so viele Champions, die in der Lage sind, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Alexander Zverev hechelt diesem großen Ziel seines Lebens ja immer noch hinterher, hat es noch nicht geschafft, nimmt jetzt also mit 28 Jahren den nächsten Anlauf hier bei den French Open 2025. Ja, es waren nur so 2 Stunden gegen Leonard Tien, 3 Sätze, dann war der Hamburger weiter. Das war eine solide, grundsolide Vorstellung seiner Weltranglistenposition Nummer 3 angemessen. Und insofern ist das erstmal, ich will nicht sagen, ein lockerer Sieg gewesen. So ein Tennismatch ist hier immer anstrengend, erst recht auf Sand. Aber ich gebe dir recht, Kräftesparen war hier wichtig und war auch in diesem Match der Fall und kann eigentlich für den weiteren Verlauf des Turniers jetzt, sagen wir mal so, nicht schaden.
Alexander Zverev ist der eine große deutsche Name. Wie schlägt sich denn Maximilian Martyra bisher?
Ja, der spielt genau. Das ist nun wirklich nicht der große Name. Mittlerweile nur noch die 239 in der Weltrangliste der Nürnberger. Auch schon 29 Jahre, hat schon einiges erlebt, aber vor allem viele Verletzungen einstecken müssen. Auch jetzt ist er nicht so hundertprozentig fit und hat auch deswegen den ersten Satz gegen Adam Walton aus Australien verloren. Zwar knapp im Tiebreak und jetzt liegt er vorne im zweiten Durchgang. Also verloren ist das Match noch lange nicht, gerade auf Sand und gerade bei einem Grand Slam Turnier, wo man 3 Sätze braucht, um sich in die nächste Runde zu spielen, ist da noch alles drin, aber so richtig super wirkt er hier auf einem Nebenplatz. Einige Zuschauer sind auch da, nicht der Maximilian Martyra.
Dann gab es eine Niederlage für den früheren Weltranglisten, ersten schweres Wort. Daniel Medvedev, der ist in der ersten Runde rausgeflogen, muss man sagen, sowas wie ein Déjà-vu, denn der Russe ist ja nicht wirklich gut darin, so seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, oder?
Ja, er ist auch einer, der nicht viele Freunde hat auf der Tour, um es mal so zu sagen. Schwieriger Charakter, nicht jeder kann mit ihm. Er ist auch ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste, hat auch hier gerade in Paris schon so manche Schlappe einstecken müssen. Aber ein anderer großer, der größte sogar der Tennisgeschichte, der spielt hier souverän auf. Und das ist bei Novak Djokovic keine Selbstverständlichkeit. Er hatte in dieser Saison nicht immer nur gute Ergebnisse, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hier jetzt allerdings im Match gegen McKenzie aus den USA hat er den ersten Satz gewonnen und wird unter dem Dach des Center Courts mit Sicherheit die nächste Runde erreichen.
Vielen Dank, unser Reporter Guido Ringel war das live von den French Open in Paris.
Werbung.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/Nachhaltigkeit.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend wechseln sich Sonne und Wolken weiter ab. Temperaturen aktuell zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht gibt es dann im Westen und im Norden ein bisschen Regen, vielleicht auch in Berlin. Tiefstwerte dann 14 bis 12 Grad. Ja, und morgen wird ein ziemlich unangenehmer Tag, denn es gibt kaum Sonne, viele Wolken mit Regen. Da sind auch Gewitter dabei, dazu sehr windig und morgen höchstens 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Miriam Berger.
Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest aktuell plus 10 Minuten. In Berlin ist da Feierabendverkehr im Gange. Der Stauschwerpunkt liegt weiterhin Mitte und Kreuzberg. Die Janowitzbrücke ist seit einer Weile wieder offen. In einem weiten Bereich rundherum kommt es jedoch noch zu erheblichen Staus. Außerdem ist der Tunnel Alexanderplatz wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding Ring ab Detmolder Straße. Weitere Staupunkte sind der Tegeler Weg, die Beußelstraße sowie der Fürstenbrunner Weg und der Spandauer Damm, die Heidestraße sowie rund um das Schlesische Tor und die Elsenbrücke.
Die Zeit jetzt 16.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Bernhard Kempf. Guten Tag. Ja, 1993, da geriet Berlins Olympiabewerbung zum Desaster. Gerade mal 9 Stimmen gab es vom Internationalen Olympischen Komitee für die Hauptstadt. Nur Mitbewerber Istanbul schnitt damals noch schlechter ab. Jetzt will's Berlin nochmal versuchen. Die Nachrichten hat Miriam Berger.
Berlin, Brandenburg und 3 weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympiabewerbung vorgestellt. Den Angaben zufolge soll das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Die Spiele der Beachvolleyballer könnten am Brandenburger Tor ausgetragen werden. Rugby-Spiele im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat bei der Präsentation von einer riesengroßen Chance für den Sport Berlin und Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob sich Berlin für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Eine Initiative will die Spiele in der Hauptstadt mit einem Volksbegehren verhindern. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann ist mit einem Festakt ins Amt eingeführt worden. Gleichzeitig wurde der langjährige Präsident Parzinger verabschiedet. Thomas Fitzel, RBB 24.
Kulturstaatsminister Weimer nannte ihn einen Brückenbauer, eine Konstante dieser Institution, ihr Richtungs- und Impulsgeber. 3 große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Reform und Rückgabe. Das wiederaufgebaute neue Museum, das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss und die James-Simon-Galerie wurden fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamon-Museum. Als fast ebenso schwierig erwies sich die Reform der Stiftung. Die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit sowie von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes prägte nachhaltig die Museumsarbeit. Die künftige Aufgabe wird es sein, nun die Stiftung international konkurrenzfähiger zu machen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Gestern hatte schon Bundeskanzler Merz den Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Die massiven militärischen Schläge ließen für ihn keine Logik mehr erkennen in dem Ziel, den Terror zu bekämpfen und die Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet damit, dass die Wirtschaft weiter schrumpft. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgeht. RBB 24 Inforadio Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Ein Viertel der deutschen Firmen schätzt ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit macht gut Geschäfte oder erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Insgesamt plant aber knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann vor allem für Ersatzausrüstung oder um zu rationalisieren. Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Die Messe Berlin hat ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Wie das landeseigene Unternehmen mitgeteilt hat, wurde im vergangenen Jahr ein Gesamtumsatz von mehr als 480 Millionen Euro erzielt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Den größten Anteil am Umsatz hatte demnach das Messe- und Veranstaltungsgeschäft mit 325 Millionen Euro. Einen Rekord stellte die Verkehrstechnikmesse InnoTrans auf. Mit rund 3000 Ausstellern war sie nach Angaben des Unternehmens die größte Messe, die Berlin je hatte. In Zukunft will das Unternehmen seine Aktivitäten im Ausland verstärken. Neben einer Medizintechnikmesse in Singapur sei im nächsten Jahr auch ein Ableger der Touristikmesse ITB in Mexiko geplant.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend wolkenreich, kaum Sonne und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 20 und in Kreuzberg 22 Grad, in Dahme-Mark 19 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts von Sachsen-Anhalt her weiterer Regen bei 15 bis 13 Grad. Morgen schauerartiger Regen, am Nachmittag örtlich auch Gewitter sowie Starkregen oder Hagel bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio Bernhard Kempf. Ja, so wie das aussieht, besucht der ukrainische Präsident Selenskyj morgen Berlin und bei seinen Gesprächen im Kanzleramt, da dürfte es auch um Waffenlieferungen gehen. Friedrich Merz hat ja im Ukraine-Krieg eine Waffenwende angekündigt und das wiederum sorgt beim Koalitionspartner für viel Ärger, denn die SPD hadert mit dem Plan, die Reichweitenbeschränkungen beim Einsatz deutscher Waffen aufzuheben. Zur Erklärung, bisher können die Waffen, die Deutschland der Ukraine liefert, nur Ziele in einer maximalen Entfernung von 80 Kilometern treffen. Eingeordnet hat uns das vorhin Militärexperte Ralf Thiele. Er ist Präsident der Initiative Eurodefense, auch Oberst AD mit langjähriger Erfahrung in der NATO und war vorhin bei mir hier am Telefon. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, ob es ihn denn überrascht hat, dass deutsche Waffen jetzt offenbar ohne Limit auch auf russischem Gebiet eingesetzt werden können.
Nicht wirklich. Er zeigt Profil. Ich glaube, das ist wohltuend für viele unserer Verbündeten, weil wir doch früher immer sehr leise waren. Profil ja in viele Richtungen, aber ohne, dass sich faktisch jetzt groß was ändert. Es sei denn, er gibt den Taurus frei, was im Augenblick ja noch nicht ansteht. Wenn man sich da hineinschaut, die Waffen, um die es geht, das sind Raketenwerfer, Artillerie vor allen Dingen, die stehen ja nicht an der Grenze, sondern die stehen ja ein Stück weit zurück, in großen Teilen der Ukraine ja tief im Landesinneren. Deswegen kommt das Thema Russland dabei gar nicht zum Tragen. Ausnahmen mag die Region Sumy sein. Ausnahme ist natürlich auch die Einfälle der Ukraine nach Russland. Das ist ja nicht nur bei Kursk. Sie versuchen es ja auch nach anderer Stelle. Und da ist natürlich so eine kleine Krücke dabei. Denn man stelle sich vor, sie fallen irgendwo ein, es werden dabei eben auch Frauen und Kinder getötet. Dann nimmt Deutschland natürlich dafür auch Verantwortung. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich.
Die Waffen, die wir jetzt schon liefern an die Ukraine, haben die überhaupt eine Reichweite von mehr als 80 Kilometern?
Nee, das ist sozusagen ein Hightech-Stand. Das ist ja alles im Grunde Gefechtsfeldmunition für die Front. Und man schießt eben mit Waffen auch hinter die Front, damit Verstärkungen des Gegners gar nicht erst bis zur Front schaffen. Und um diesen Bereich geht's, der ist hier damit abgedeckt.
Kommen wir nochmal darauf zurück, was Sie gerade angesprochen haben. Wird sich denn mit den Aussagen des Bundeskanzlers jetzt möglicherweise wieder die Diskussion über den Taurus zuspitzen? Wir hatten das schon mal auch in der alten Ampelregierung.
Ja, die Diskussion spitzt sich in jedem Fall zu. Das merkt man jetzt schon. Das geht jetzt schon los. Die Frage ist natürlich, hat sie dann eben eine Substanz? Also wird der Taurus in die Ukraine kommen? Wir müssen ja sehen, dass Merz viel offensiver als sein Vorgänger mit seinen Marterinstrumenten spielt, das heißt also seinen Möglichkeiten. Das ist politisch, strategisch sinnvoll. Der Putin soll ja nicht jedes Mal vorher wissen, wenn ich das mache, macht der Merz, die NATO oder die EU das, sondern man lässt den anderen ein bisschen im Unklaren. Und in dieses Unklarheitspaket hat Merz den Taurus mit hineingenommen. Hm. Aber das heißt noch nicht, dass er geliefert wird.
Was jetzt ein bisschen insgesamt für Unklarheit und Verunsicherung sorgt, ist auch die Aussage vom Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, der versucht, die Wogen zu glätten, denn er hat gesagt, es gebe innerhalb der Koalition jetzt keine neuen Verabredungen zu den Reichweiten. Vor diesem Hintergrund, wie schätzen Sie dann die Aussage von Friedrich Merz eigentlich ein?
Naja, er sagt nur deutlicher das, was ohnehin schon Praxis war. Also von daher haben beide recht. Es ist sozusagen keine neue Vereinbarung. Es gab ja kaum eine Möglichkeit, mit Waffen deutscher Herkunft nach Russland hineinzuwirken. Ganz einfach, weil die Front ja in der Ukraine liegt, mittendrin. Also von daher ist das so eine Art theoretischer Debatte mit den beiden Ausnahmen, die ich vorhin nannte. Und nach meinem Wissen war auch nicht viel mit deutschen Waffen damals bei diesem Einfall nach Kursk durch die Ukraine los. Also von daher trifft das im Wesentlichen von beiden zu.
Morgen, ich habe es gesagt, kommt Selenskyj nach Berlin, wieder mal nach Berlin. Er war ja schon mal hier und es gibt immer den Wunsch nach weiteren Waffenlieferungen. Was schätzen Sie, was kann Deutschland da eigentlich noch tun? Denn wir hören ja immer wieder, dass wir eigentlich selber sehr knapp bestückt sind mit Waffen.
So ist das und die Produktion kommt auch nicht voran. Wir müssen immer sehen, so im Großen und Ganzen, so das, was wir jetzt in den letzten Jahren losgetreten haben, und das ist ja nicht in den letzten 3 Jahren, in denen der Krieg tobt, sondern im Grunde erst im letzten Jahr, alles Produktion, die ab 2028 etwa greift. Also wir reden da wirklich von der fernen Zukunft und hatten sowieso wenig im Bestand. Und wir wollen jetzt das Versprechen geben, dass wir mehr oder weniger ersetzen, was die Amerikaner vielleicht nicht liefern. Da ist ja immer Unklarheit bei Trump, liefert er oder liefert er nicht. Das sind auch leere Versprechungen, so muss man das sagen. Das heißt, wir wollen der Ukraine Mut machen, aber wir werden das nicht mit Substanz füllen können. Vor allen Dingen in einem Punkt nicht, der leider immer ein bisschen untergeht, weil man den nicht sehen kann. Wir gucken immer gerne auf Panzer, die rollen und Bumm machen und sowas alles. Aber de facto ist ja die Kriegführung heute im Datenbereich, nicht? Sie erfassen Dinge, sie zielen auf Dinge, sie schießen auf Dinge. Das haben die Amerikaner für die Ukrainer alles gemacht. Und
wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, Herr Thiele, lassen Sie uns ruhig nochmal kurz zum Schluss über die USA sprechen. Donald Trump bezeichnet sich ja selber immer wieder als Dealmaker, ist mit seinen Friedensbemühungen, muss man sagen, bisher nicht wirklich weit gekommen. Was meinen Sie, muss Europa, muss Deutschland da jetzt noch entschiedener auftreten?
Ja, aber wir müssen auch dazulernen. Also der Grundpunkt des Krisenmanagements, wenn Sie einen robusten, vielleicht auch bösen Gegner haben, ist Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben das in Europa bis jetzt nur mit der Peitsche versucht und die Peitsche in einer brüchigen Hand, die nichts oder wenig kann. Das ist irgendwie kein guter strategischer Ansatz. Tatsächlich müssen wir uns stärken in der Verteidigungsfähigkeit und zwar wirklich dynamisch, schnell und auch modernisieren. Und wir müssen auch Angebote machen. Da habe ich noch keins gehört. Das wäre wirklich auch mal wichtig. Wie will man sonst den anderen anregen, das bleiben zu lassen, was er tut?
Das sagt der Militärexperte Ralf Thiele. Er ist Präsident von Eurodefense und auch Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft mit Sitz in Berlin. 16.32 Uhr haben wir es jetzt kurz nach 16:30. Wir wechseln das Thema und schauen dafür nach Brandenburg. Die Zahlen sind ziemlich deutlich. Verbände und Behörden zählen immer mehr Fälle von Diskriminierung und auch beim Rechtsextremismus wurden zuletzt Höchststände vermeldet. Das alles bedeutet aber nicht, dass Antidiskriminierungsprojekte auf sicheren Füßen stehen oder möglicherweise sogar ausgebaut werden. In Brandenburg laufen aktuell Haushaltsverhandlungen und in Zeiten knapper Kassen versuchen auch verschiedene Projekte, die Opfer von Diskriminierung beraten, ihre Finanzierung zu sichern. Dazu rbb24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Der Mann mit der Behinderung, der nicht an einer Veranstaltung teilnehmen darf, die Frau, die wenige Jahre vor Renteneintritt trotz Qualifikation nicht mehr befördert wird, oder der queere Schüler, der systematisch gemobbt wird. Sie alle können sich an die Antidiskriminierungsberatung des Vereins Opferperspektive wenden. Eine der Beraterinnen ist Birgit Peter.
Wir haben viele Fälle im Wohnumfeld. Da geht es auch um zum Beispiel Zugang zu Wohnraum, der verwehrt wird. Also so der Klassiker, eine Person bewirbt sich auf eine Wohnung. Ihr wird gesagt, die Wohnung sei vergeben. Sie lässt danach jemanden mit einem anders klingenden Namen anrufen. Und auf einmal ist die Wohnung doch wieder frei. Es geht aber auch tatsächlich um Fälle in Behörden. Wir hatten jetzt eine Person, die hat einfach 4 Jahre lang auf die Geburtsurkunde ihres Kindes gewartet. Hat die Geburtsurkunde bekommen, nachdem wir interveniert haben.
225.000 Euro pro Jahr und 3 Vollzeitstellen in Potsdam und Cottbus stehen für die Beratung derzeit zur Verfügung. 90% davon trägt der Bund, 10% das Land. Doch das Modellprojekt des Bundes endet zum 01.01.2026. Und das würde auch das Ende der Beratung bedeuten, sagt Judith Porath vom Verein Opferperspektive.
Die Grundidee ist, dass der Bund modellhafte Projekte fördert. Und wenn die funktionieren und ihre Aufgabe erfüllen und als wirksam angesehen werden, dass sie dann übernommen werden in die Landesförderung.
Doch Geld vom Land ist derzeit nicht in Sicht. Allerdings nicht, weil man die Antidiskriminierungsberatung nicht für wichtig halte, betont SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann.
Wir wollen aber dem Bund auch nicht vorgreifen. Also wir wissen, der Bund hat die Haushaltsberatung noch nicht mal begonnen. Das heißt, wir wollen abwarten, was hier im Bund entschieden wird, ob man vielleicht dieses Modellprojekt auch zu einem dauerhaften Projekt macht oder nicht. Weil man muss eins sagen, wir haben oft das Problem, und das sehen wir im Moment im Landeshaushalt, bei gerade diesen ganzen Notwendigkeiten, dass wir kürzen müssen, dass wir mehr oder weniger Dinge auch übergeholfen bekommen, sage ich mal, die wir dann aus dem Landeshaushalt finanzieren sollen, aber derzeit bei einem Loch von 2 Milliarden Euro natürlich nur schwer übernehmen können.
Das Land hofft also auf den Bund und verweist auch auf andere Stellen, die Opfer von Diskriminierungen hinzuziehen können. Beispielsweise das tolerante Brandenburg und die Antidiskriminierungsbeauftragten von Land und Kommunen. Doch das sei nicht dasselbe, finden die Opferberaterinnen.
Da muss man schon auch noch unterscheiden. Natürlich gibt es Beauftragte, die teilweise ja sogar ehrenamtlich arbeiten oder Beauftragung haben für ganz unterschiedliche Gruppen. Aber diese Stellen machen überhaupt gar keine Beratung.
Die Koalition von SPD und BSW will im Rahmen der Haushaltsberatungen noch einmal prüfen, ob die benötigten 260.000 Euro für die Antidiskriminierungsberatung machbar wären, wenn der Bund das Projekt nicht weiterfinanziert. Für AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt dagegen sollte das Geld besser anderswo investiert werden.
Ich glaube, wir haben so viele Meldeportale und Antidiskriminierungsportale, das können wir entbehren.
Doch Meldeportale beraten nicht. Welchen Stellenwert die Opferberatung künftig in Brandenburg hat, das müssen nun Bund und Land entscheiden.
Aus Potsdam der Bericht von Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Power to Heat, damit wird die Umwandlung von Strom in Wärme bezeichnet. In Ludwigsfelde ist jetzt ein Pilotprojekt in Betrieb gegangen, bei dem ungenutzter Windstrom Wasser für Fernwärme erhitzt. Grünstrom und Wärme soll nicht nur das Gewerbegebiet mit dem Mercedes-Werk, sondern auch Einwohner der wachsenden Stadt versorgen. Einzelheiten von Wirtschaftsreporter Johannes Friedel.
Ein Sockel in Grüntönen, darüber streckt sich der weiße Turm des Windrades 160 Meter in die Höhe. Die dunkelgrüne blecherne Tür am Fuß des Windradturms wird geöffnet. Drinnen rauschen Lüfter, die Elektrik kühlen. Das neue Windrad steht am Gewerbegebiet Ludwigsfelde. Oben treiben drei 138 Meter lange Flügel einen Generator an. Der kann je nach Windstärke bis zu 4,2 Megawatt Strom liefern. Ist der Strompreis hoch genug, speist der Ludwigsfelder Nahversorger Edisterm den Strom in das Stromnetz ein. Sinkt der Strompreis, wird mit dem Windstrom Wasser für das lokale Fernwärmenetz gekocht. Edisterm-Geschäftsführer Alexander Vogel hofft, dass sich das Geschäftskonzept des Pilotprojekts langfristig rechnet.
Das Wärmegeschäft ist natürlich wie jedes Energiegeschäft von vielen politischen Randbedingungen abhängig. Wir glauben, dass gerade die Fernwärme als eine wesentliche Option der Wärmewende Bestand haben wird und auch ausgebaut werden muss. Wir haben uns hier ein klares Ziel gesetzt, wie wir das Wärmenetz dekarbonisieren. Und dazu wird die Politik sicherlich ihren Beitrag leisten, dass das in Zukunft für alle Bürger und für Gewerbe und Industrie auch im Wärmesektor bezahlbar bleibt.
Fernwärme aus Windstrom, die braucht nicht nur das benachbarte Mercedes-Werk in Ludwigsfelde, etwa für seine Lackierkabinen, sondern auch die Stadt Ludwigsfelde. Die sei in den vergangenen 9 Jahren um 20% Einwohner gewachsen, resümiert Bürgermeister Andreas Igel. Sie alle wollen im Winter warme Füße.
Momentan wird ein Großteil der lokalen Wärme eben auf Erdgasbasis erzeugt, in Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch rein fossil. Und da wollen wir ja weg von. Und wir haben damit die Chance, grüne Energie in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Und das machen wir auf der Grundlage unserer Fernwärmeplanung.
Ein Windrad für Fernwärme und dazu Strom für Industrie und Wohnungen in Ludwigsfelde, das war ein dickes Brett. Windrad-Projektplaner Michael Rachermann kämpfte dafür 15 Jahre lang mit den Windmühlenflügeln der Bürokratie.
Insofern haben wir uns jetzt über 15 Jahre mit Ludwigsfelde aufgehalten, in unterschiedlichen Aggregatzuständen von Fassungslosigkeit bis starke Demotivation. Geht es überhaupt weiter? Aber irgendwann kam immer wieder so ein kleiner Lichtblick, dass wir sagten, nee, wir bleiben da dran, wir wollen es hier errichten. Und jetzt, 15 Jahre später, seit den ersten Ideen, ist es endlich Realität geworden.
Jetzt dreht sich das Windrad. Es liefert Strom und Wärme für Ludwigsfelde.
Strom aus Windenergie für die Wärmeversorgung nutzen. Johannes Frevel stellte ein Projekt im brandenburgischen Ludwigsfelde vor.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Miriam Berger.
Baustellenstau auf der westlichen A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest aktuell plus 20 Minuten. In Berlin ist der Feierabendverkehr in Gange. Der Stauschwerpunkt liegt weiter in Mitte und Kreuzberg. Betroffen ist der gesamte Bereich zwischen Alex und Schlesischem Tor bzw. Elsenbrücke. Der Tunnel Alexanderplatz ist bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus. Weitere Staupunkte sind der Tegeler Weg, die Beusselstraße sowie der Fürstenbrunner Weg und der Spandauer Damm, die Heidestraße sowie rund um das Schlesische Tor und die Elsenbrücke. Voll ist es auch bei der Umfahrung der gesperrten Wuhlheidebrücke.
Jetzt haben wir es 16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Bernhard Kempf. Guten Tag. Ja, letztes Jahr schaute die Sportwelt nach Paris. In 4 Jahren gehen die Blicke dann nach Los Angeles, denn im Juli 28 finden dort die Olympischen Sommerspiele statt. Und jetzt greift Berlin gemeinsam mit 4 weiteren Bundesländern nach den Ringen. Die Nachrichten mit Miriam Berger.
Berlin bewirbt sich um die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele. Das Konzept wurde heute im Olympiastadion vorgestellt. Es sieht die Hauptstadt als zentralen Austragungsort unter Beteiligung 4 weiterer Bundesländer vor. Jan Menzel, RBB 24 Landespolitik.
Berlin habe eine Strahlkraft wie keine andere deutsche Stadt. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner gibt sich zum Auftakt der Bewerbung im Olympiastadion selbstbewusst. Zumal Berlin nicht alleine antritt. Mit Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen habe man starke Partner. Der regierende Bürgermeister verspricht nachhaltige Spiele und ein Investitionsprogramm, von dem der gesamte Nordosten profitieren werde. Große Unterstützung kommt vom direkten Nachbarn. Der Brandenburger Landtag habe sich einstimmig hinter die Bewerbung gestellt, erklärt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sein Bundesland würde sich gerne mit der Regattastrecke in Brandenburg-Havel beteiligen. Allerdings ist Berlin nicht der einzige deutsche Bewerber. Auch München, Hamburg und das Ruhrgebiet wollen die Spiele austragen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Parzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Parzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Prozess um den Messerangriff von Solingen hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verlesen wurde. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen Sommer gezielt auf Besucher eines Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet. Aus Düsseldorf, René Rabenschlag.
Wie ehrlich und glaubhaft ist das Geständnis des mutmaßlichen Attentäters von Solingen? Sowohl der Bundesanwalt als auch Vertreter der Opfer sind skeptisch, ob die Erklärung zur Tat und das Bedauern wirklich ehrlich sind. Selbst sprach Isa Al-H. während des gesamten Prozesses nur einmal kurz. Ansonsten saß er mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank und vermied jeden Blickkontakt zu Opfern oder den anderen Beteiligten. Zum Vorwurf, dass er als selbsternannter Krieger des Heiligen Kriegs im Namen der Terrorvereinigung IS gehandelt habe, wollte er sich nicht äußern. Am Nachmittag wurde ein Gutachter befragt, der den mutmaßlichen Täter psychologisch untersucht hat. Morgen sollen die ersten Opfer des Attentats als Zeugen gehört werden.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Gestern hatte schon Bundeskanzler Merz den Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Die massiven militärischen Schläge ließen für ihn keine Logik mehr erkennen in dem Ziel, den Terror zu bekämpfen und die Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Deutschland, Frankreich und 15 weitere EU-Staaten fordern ein konsequenteres Vorgehen der Kommission gegen Ungarn. Jüngster Anlass ist ein neues Gesetz gegen geschlechtliche und sexuelle Minderheiten. Und der Plan der ungarischen Regierung, die Pride-Feiern in Budapest zu verbieten. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die EU-Kommission müsse jetzt alle zur Verfügung stehenden Instrumente gegen Ungarn rasch und voll ausschöpfen. Laut dem zuständigen EU-Kommissar McGrath hat Brüssel die ungarische Regierung bereits aufgefordert, das entsprechende im März verabschiedete Gesetz zurückzuziehen, das die Budapester Pride-Parade verbietet und der Polizei erlaubt, Gesichtserkennungssoftware einzusetzen, um Teilnehmer aufzuspüren und zu sanktionieren. Sollte die Regierung von Viktor Orban dem nicht nachkommen, werde man, so Kommissar McGrath, weitere Maßnahmen einleiten.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde aber nicht genannt. Besonders im Stadtteil Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend wolkenreich, kaum Sonne und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 20 und in Kreuzberg 22 Grad, in Dahme-Mark 19 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts von Sachsen-Anhalt her weiterer Regen bei 15 bis 13 Grad. Morgen schauerartiger Regen, am Nachmittag örtlich auch Gewitter sowie Starkregen oder Hagel bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und weiter für Sie jetzt im Studio, Bernhard Kempf. Berlin will sich wieder um Olympia bewerben, diesmal nicht alleine, sondern gemeinsam mit 4 weiteren Bundesländern. Heute Nachmittag, da haben der regierende Bürgermeister Karl Wegner, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sowie die Länderchefs von Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ihre Idee von der Bewerbung Berlin Plus vorgestellt. Und wie immer, es gibt viele Stimmen, die dieses Vorhaben begrüßen, aber auch Kritik. RBB24-Reporter KW Koroschi hat die Reaktion.
Olympia ja oder nein? Wer sich auf den Straßen in Berlin und Brandenburg umhört, hört vor allem Wohlwollen für das Projekt Berlin Plus.
Olympia ist ja natürlich schlecht. Ich denke nur hier an Cottbus damals, an die Buga, nicht? Die hat ja einiges mit sich gebracht. Und sowas sollte man nutzen.
Ich schrecke mich langsam vor großen Sachen, weil ja immer wieder irgendwas ist. Wenn ich dran denke, gestern wurde in Liverpool schon wieder in eine Menschenmasse reingefahren mit einem Auto. Was soll's? Wenn wir alles weglassen, dann wird's auch nicht funktionieren.
Berlin ist immer würdig für eine Olympiastadt. Würde ich jederzeit begrüßen und aber wäre ich auch als aktiver Besucher da.
Doch Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall. Es kann doch nicht sein, in einer Stadt, die letztes Jahr 17 Millionen Euro kürzt für die Berliner Bäderbetriebe, dass sie Milliarden auf den Kopf stellen möchte für eine gigantonomische Veranstaltung wie die Olympischen Spiele.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Die Olympiade in London 2012 habe den Steuerzahler 12 Milliarden gekostet, Paris vergangenes Jahr geschätzte 9 Milliarden. Also Geld rausschmiss? Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Wir glauben ganz einfach, wenn eine Bewerbung kommt und die Spiele kommen, dann werden diese Mittel auch tatsächlich freigegeben. Und allen Berlinerinnen gesagt, es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müssten, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen. Die Entscheidung darüber, ob Berlin für Deutschland ins Rennen geht, fällt 2026.
Ist also noch ein bisschen Zeit. In jedem Fall Reaktionen auf die Olympiabewerbung von Berlin und vier weiteren Bundesländern. Und das dürfte wohl noch für weitere Diskussionen sorgen. Und welche Argumente für und gegen diese Bewerbung sprechen, das hören Sie bei uns hier im Programm um kurz nach fünf, dann in einem Pro und Contra. Jetzt haben wir 16.48 Uhr, ganz genau. Sie sind beim RBB 24 Inforadio. Das war schon ein ziemlicher Schreck heute Morgen für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen, denn plötzlich fuhren da Polizeiwagen vor. Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus und der Grund war, wie sich erst später herausstellte, der Verdacht auf mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat in Zernsdorf nachgefragt.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten. Die Aufregung, die durch diesen Einsatz in der Zernsdorfer Siedlung heute früh herrschte, war für den kleinen Ort sehr ungewöhnlich.
Ja, für unsere Ecke komisch, ja.
Terrorverdacht in Zernsdorf. Ein Beitrag war das von RBB-Reporter Carsten Steinmetz. Themawechsel. Die Menschen in Gaza brauchen dringend Hilfe. Neben Lebensmitteln, Wasser und Unterkünften fehlt es weiter vor allem an medizinischer Versorgung. Und genau hier setzt die Berliner Hilfsorganisation CADUS an. Sie schickt regelmäßig Helfer in den Gazastreifen. Mit einem Krankenwagen einfach rüberfahren können sie aber nicht. Deswegen müssen teilweise innovative Lösungen her. Und die werden in einem sogenannten Makerspace in Berlin-Friedrichshain erarbeitet. Unsere Reporterin Jessica Wiener hat sich dort mal umgeschaut.
Der Makerspace ist eine Werkstatt fast im klassischen Sinne. Werkbänke, Regale voller Schrauben, Dichtungsmaterial, Werkzeug, Platz für die Wagen, die fit gemacht werden, für den Einsatz im Krisengebiet. Nico Stender, zuständig für den Makerspace und den Fuhrpark von CADUS, erzählt von einem alten Linienbus, der unter anderem hier umgebaut werden konnte.
Den haben wir zu einer mobilen Intensivstation umgebaut und die ist jetzt in der Ukraine unterwegs und macht da auch Medivacs, aber auch mit intensivmedizinischer Betreuung, mit Beatmungsgeräten drin.
Mit Medivacs sind medizinische Evakuierungen gemeint. Der Transport von Verletzten aus unsicheren Gebieten zu einem Ort, wo sie sicher behandelt werden können. Der von CADUS umgebaute Linienbus ist in der Ukraine im Einsatz. Für Gaza derzeit undenkbar, sagt Uli Reichel von der IT-Abteilung.
In Gaza ist es wirklich so, das minimale Equipment an medizinischem Material reinzubekommen. Und was sowohl Medikamente als Verbandsmaterial angeht, minimale, aber sehr wichtige Schutzausrüstung für unsere Leute, Ersatzteile für die Autos und im Moment auch wirklich schon das Essen, ne?
Und um den Menschen vor Ort nichts wegzunehmen, wird von den Helfenden ausschließlich Astronautennahrung gegessen, sagt Reichel. Alles, was ins Land gebracht wird, muss zu Fuß über die Grenzen getragen werden und durch die Kontrollen kommen.
Wir hätten ganz viele tolle Möglichkeiten und Ideen, was man reinbringen könnte, wie wir dann mit großen Pop-up-Zelten wirklich mobile Kliniken, die innerhalb von 48 Stunden stehen würden, wenn wir alles reinbringen könnten, inklusive Intensivstationsabteilung.
Alles in der aktuellen Situation allerdings nicht möglich für die Menschen in Gaza. Die Mitarbeitenden von Cardos wollen deswegen morgen symbolisch eine rote Linie ziehen, sagt Cardos Co-Gründer Sebastian Jünemann.
Auch in Kriegsgebieten ist es nach internationalem Gesetz keine rechtsfreie Zone. Tatsächlich müsste Israel hier sehr viel deutlicher in Regress genommen werden, dass sich um die Zivilbevölkerung gekümmert werden muss. Das passiert gerade nicht, das ist gerade nicht möglich und dagegen wollen wir auch protestieren.
Morgen Vormittag, gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, vor dem Auswärtigen Amt in Berlin.
RBB24-Reporterin Jessica Wienem hat die Berliner Hilfsorganisation Cardos besucht.
RBB24 Inforadio Kultur.
Da reden wir über 21 zum Teil weltberühmte Museen, Forschungsinstitute und die Staatsbibliothek in Berlin. Das alles steckt unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wer hier oben an der Spitze steht, ist ein mächtiger Mann in der Kulturwelt. Heute hat sich Hermann Parzinger als Präsident verabschiedet und er hat den Staffelstab weitergereicht an seine Nachfolgerin und die heißt Marion Ackermann. Bei dem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel war für uns auch Kulturreporter Thomas Fitzel mit dabei und er hat genau zugehört, was denn der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dort sagte.
Man kann ja ein quasi royales Amt, wie das des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, man kann es ausfüllen, man kann es erfüllen, man kann es auch übererfüllen. Sie aber, Herr Parzinger, Sie haben es zur Fülle an sich gemacht.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der feierlichen Verabschiedung von Hermann Parzinger nach 17 Amtsjahren.
Sie waren nicht nur der Präsident der SBK. Sie waren über zwei Jahrzehnte eine Konstante dieser Institution, ihr Richtung und Impulsgeber. Sie waren und sind ein großer Vitalist.
Hermann Parzinger brachte den schwerfälligen Tanker Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Laufen, wenn auch mit vielen Mühen und Kompromissen. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Rückgabe und Reform. Dazu Hermann Parzinger im Gespräch.
Und natürlich war für mich ganz, ganz wichtig die Reform der Stiftung, die wir zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben, der Beginn einer Strategie für die gesamte Stiftung.
Ein Wissenschaftsgutachten hatte 2020 die Zerschlagung der Stiftung vorgeschlagen, der so höchst unterschiedlichen Einrichtungen angehören wie die staatlichen Museen oder die Staatsbibliothek. Stattdessen setzte Hermann Parzinger als Kompromiss eine größere Eigenständigkeit der Institutionen durch.
Das zweite ist das Humboldt-Forum. Als ich anfing, standen noch die Reste des Palastes der Republik. Das muss ich mal klar machen.
Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss sowie das wiederaufgebaute neue Museum, wo heute die Feier stattfinden konnte, und die James-Simon-Galerie wurden in seiner Amtszeit fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne, ein Bau, der von der Stiftung in dieser Form nie gewollt war. Hier konnte sich Parzinger aber nicht gegen die Politik, gegen Kulturstaatsministerin Monika Grütters durchsetzen. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Zu einer der wichtigsten Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit.
Und dass wir jetzt doch aber mit Rückgaben, mit Kooperationen, aber vor allem doch so viel an Zusammenarbeit im globalen Süden in Gang gebracht haben, dass sich der Charakter der Museen tiefgreifend verändert hat, das finde ich einfach gut. Und solche Dinge, das ist mir einfach wichtig und da bin ich glücklich, dass wir das so vorangebracht haben.
Man reagierte erst langsam und mit Verspätung, dann aber doch sehr entschieden mit der Rückgabe der prächtigen Benin-Bronzen. Oftmals lautlos und somit vorbildlich agierte die Stiftung beim Thema Rückgabe von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes. Marion Ackermann wird es daher in vielem leichter haben, erbt dennoch auch einige Problembaustellen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer äußerte seine Erwartungen an sie.
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Kreativität und Durchsetzungskraft, die werden Sie hier brauchen, werden die SBK in eine gute Zukunft führen, da bin ich mir sicher. Und Sie auch. Das wird in den nächsten Jahren vielleicht wichtiger als in den vergangenen, international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen.
Sagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer heute beim offiziellen Führungswechsel der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Beitrag von Kulturreporter Thomas Fitzel.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Miriam Berger.
Vorsicht bitte auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Lenin und Netzen liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der B96 Berlin Richtung Fürstenberg. Zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Zentrum befinden sich Kinder neben der Fahrbahn. Vorsicht ebenfalls auf der A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen der A19 Dreieck Wittstock Dosse und Herzsprung liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. In Berlin ist noch der Feierabendverkehr im Gange. Recht voll ist es weiterhin in Mitte, Kreuzberg und Friedrichshain. Betroffen ist der gesamte Bereich zwischen Alex und dem Schlesischen Tor bzw. der Elsenbrücke und dem Ostkreuz. Auf der A100 stockt es Richtung Wedding ab Detmolder Straße. Aktuell 15 Minuten plus. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Und damit haben wir es ganz genau 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bernhard Kempf hier. Guten Tag. Im September 93, also vor über 30 Jahren, zerplatzten in Monte Carlo die Berliner Träume, die Olympischen Spiele in die Stadt zu holen. Bereits im zweiten Wahlgang schied die Hauptstadt damals aus. Jetzt will man einen neuen Anlauf starten, ist das Thema in den Nachrichten mit Miriam Berger.
Berlin, Brandenburg und 3 weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympiabewerbung vorgestellt. Den Angaben zufolge soll das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Die Spiele der Beachvolleyballer könnten am Brandenburger Tor ausgetragen werden, Rugby-Spiele im Jahn Sportpark. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat bei der Präsentation von einer riesengroßen Chance für den Sport Berlin und Deutschland gesprochen. Offen ist weiter, ob sich Berlin für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Die Initiative N'Olympia Berlin will die Spiele in der Hauptstadt verhindern. Sie hat ein Volksbegehren gegen die Austragung angekündigt. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Parzinger ab. Kulturstaatsminister Weimer hat Ackermann als kluge Strategin gewürdigt. Mit ihr gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Von der Leyen forderte ein sofortiges Ende der Blockade humanitärer Hilfe. Außerdem nannte sie den israelischen Angriff auf eine Notunterkunft für palästinensische Flüchtlinge abscheulich. Von der Leyen äußerte sich nach einem Telefonat mit dem jordanischen König. Aus Brüssel Sabrina Fitz.
Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt,